der Druck ist schon sehr groß. Also ich habe nicht immer gut geschlafen, das muss ich zugeben. Ich habe ja vor fast mittlerweile 9 Jahren einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen und habe meinen Mann durch eine schwere Krankheit verloren. Ich habe mir damals, wie er schwer erkrankt ist, eigentlich schon überlegt, ob ich zurücktreten sollte, um für ihn da zu sein, weil wir wussten, dass es eigentlich nicht gut ausgehen wird. Dann war genau er der, der mich daran gehindert hat und gesagt hat, na Monika, das darfst du nicht gehen, weil wenn ich nicht mehr bin, dann brauchst du das.
Gibt es etwas, so ein anderes geheimes Talent, wo Sie sagen, das wissen die wenigsten Menschen?
Stricken tue ich sehr, sehr gerne und ich bin eine Spezialistin in Norweger Musterstricken.
Aufs Ohr, der FF Polit Talk mit Alexandra Aschbacher.
Herzlich willkommen zu Aus der Blase, dem politischen Gespräch, bei dem wir der Frage nachgehen, was machen Politiker eigentlich und was macht die Politik mit Politikerinnen? Heute mache ich das mit der ehemaligen Bürgermeisterin von Montan, Monika Delvey-Hilber. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich danke. Freue mich sehr. Einen schönen guten Morgen auch an Sie, Frau Aschbacher, und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch.
Das wiederum freut mich, dann schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Ich stelle Sie kurz vor, wenn etwas falsch ist, wenn etwas nicht ganz korrekt ist, bitte intervenieren, dann können wir das für die Zukunft richtigstellen. Sie sind 66 Jahre alt, Jahrgang 59, sind im Eckental aufgewachsen und arbeiten schon seit rund 45 Jahren als Verwaltungsangestellte im Betrieb Holzbichler. Sie haben 2 erwachsene Söhne und sind mittlerweile auch Oma von 2 Enkelkindern. Und Sie waren 15 Jahre lang Bürgermeisterin von Montan bis diesen Frühjahr, die erste Frau in diesem Amt überhaupt in Ihrer Gemeinde und die 2. Frau in diesem Amt im Unterland. Und davor arbeiteten Sie allerdings bereits 10 Jahre als Gemeindereferentin?
Ja, 5 Jahre als Gemeinderätin und 5 Jahre als Gemeindereferentin.
Okay. Und waren auch Mitglied im Bezirksrat, im Bezirksausschuss und in Vertretung des Gemeindenverbandes saßen Sie in einigen Verwaltungsräten und Landeskommissionen. Seit diesem Frühjahr sind Sie quasi in Politrente. Sie hätten zwar noch mal kandidieren können, haben dann aber gesagt, nein, 15 Jahre und mehr im Grunde genommen sind genug. Wie geht es Ihnen heute?
Mir geht es sehr gut. Ich finde nach wie vor, dass es der richtige Zeitpunkt war, aus der Politik auszusteigen. Ich bin ja noch im Bezirksausschuss tätig, bis nämlich der neue Bezirksausschuss gewählt ist. Das wird jetzt in den nächsten Wochen geschehen. Bin ich immer noch im Bezirksausschuss und folglich wird auch dieses Amt jetzt langsam auslaufen.
Sind Sie froh darüber, wenn dann mal alles weg ist, oder?
Ich muss sagen, ich habe diese Monate jetzt seit der Gemeinderatswahl in der Bezirksgemeinschaft schon noch sehr genossen und noch die Kontakte gepflegt und nach wie vor pflege ich auch noch die Kontakte zu meinen ehemaligen Bürgermeister, Kollegen und Kolleginnen. Aber ich glaube, Freundschaften werden auch weiterhin bestehen bleiben, die aus der politischen Zeit stammen. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon froh, dass jetzt so langsam alles ausläuft. Und natürlich auch, wie Sie schon erwähnt haben, die verschiedenen Kommissionen beziehungsweise Verwaltungsräte und so weiter, die laufen ja auch noch bis zur Neubestellung und in diesem Sinne bin ich eigentlich immer noch involviert.
Also mit einem Fuß ein bisschen im noch drinnen, wenn man so sagen kann.
Stimmt, genau.
Bevor wir jetzt tiefer ins Gespräch hineingehen, mache ich noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Sie haben 2 Begriffe zur Auswahl, Sie müssen sich für einen entscheiden. Kneifen gilt nicht, Sie müssen. Okay. Gerne auch mit Erklärung, allerdings bitte für eine Variante entscheiden. Gemeinde oder Land?
Gemeinde.
Land oder Partei?
Partei.
Quote oder Qualifikation?
Qualifikation.
Kaffee schwarz oder Kaffee mit Milch?
Kaffee schwarz.
Blauburgunder oder Fanatsch?
Blauburgunder.
Sommer oder Winter?
Winter.
Die einen oder die anderen?
Die einen.
Vertrauen oder Kontrolle?
Vertrauen.
Kopfpolitikerin oder Bauchpolitikerin?
Ja,
das wäre eine schöne Alternative.
Herzpolitikerin.
Da kommt Kopf und Bauch wahrscheinlich ein bisschen zusammen.
Genau.
Optimistin oder Realistin?
Optimistin.
Rosemarie Barmer oder Arno Kompatscher?
Arno Kompatscher.
Gab es für Sie eigentlich so etwas wie einen Erweckungsmoment, wo Sie quasi aufwachten und wussten, so, ich will Bürgermeisterin werden?
Ja, eigentlich gab es diesen Moment schon. In der Vorwahlzeit im Jahre 2010, wo ich schon etwas gezweifelt habe, aber dann irgendwann kam dann der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt will ich es wissen.
Und warum?
Ich denke, dass einfach die Zeit gereift ist bis zu diesem Moment und nachdem ja ein Bürgermeisterwechsel in meiner Gemeinde anstand und es nicht allzu leicht war, also es gab da nicht jetzt eine Person, die von vornherein schon prädestiniert war, Bürgermeisterkandidatin oder Kandidat zu werden, habe ich mir das natürlich sehr, sehr gut überlegt. Aber dann habe ich die Entscheidung getroffen, auch mit der Unterstützung meiner Familie zu Hause und auch mit vielen Gesprächen mit Freunden, dass es eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre, diesen Schritt zu wagen.
Es ist ja so, bei Frauen, die Bürgermeisterin werden, ist es sehr oft so, dass sie zuvor meistens schon im Gemeindeausschuss tätig waren. Es passiert, ich habe es ein bisschen überprüft, mir ist niemand untergekommen, bitte Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemanden übersehen habe, der direkt, also von null quasi, null Gemeindepolitik, direkt in das Amt der Bürgermeisterin es geschafft hat. Bei Männern ist das anders. Haben Sie vielleicht eine Erklärung dafür oder haben Sie das vielleicht auch beobachten können?
Also ich habe diese Beobachtung nicht gemacht, weil ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe. Aber das wird natürlich stimmen, dass keine Frauen als Quereinsteigerin in die Gemeindepolitik als Bürgermeisterin eingestiegen sind. Ich denke, dass wir Frauen uns diese Schritte sehr, sehr gut überlegen, dass wir auch vielleicht ein bisschen Erfahrung brauchen, um zu wissen, auf was man zugeht, was einen erwartet, wobei man das natürlich im Vorfeld nie wissen kann und nie weiß und tagtäglich Überraschungen erlebt und tagtäglich lernt. Aber ich denke, das ist sicher eine Besonderheit für uns Frauen, dass wir alles wohl überlegen, bevor wir einen derartigen Schritt machen.
Hätten Sie gerne etwas davor gewusst, bevor Sie Bürgermeisterin wurden?
Eigentlich nicht. Ich kann mit Überraschungen eigentlich relativ gut umgehen und bin ein Mensch, der sehr lösungsorientiert arbeitet. Man muss ja auch mit der Zeit gehen und jeder Tag bringt etwas Neues und folglich kann man das im Vorfeld auch. Wäre nie möglich, dass man das alles wissen könnte.
Sie hatten ja einen Gegenkandidaten. Also wir sprechen jetzt ganz von das erste Mal. Sie hatten einen Gegenkandidaten, der auch Bürgermeister werden wollte, von ihrer eigenen Partei. Um 20 Stimmen haben Sie ihn überholt. Warum, glauben Sie heute im Nachhinein, in der Rückschau, warum sind Sie Bürgermeisterin geworden? Warum haben Sie es geschafft?
Der Abstand zu meinem Gegenkandidaten mit 20 Stimmen war echt sehr, sehr knapp. Anfangs war es für mich dann natürlich auch nicht leicht, in dieses Amt hineinzuwachsen. Manchmal habe ich mir dann wirklich gedacht, oh, was wäre, wenn ich jene gewesen wäre, die 20 Stimmen weniger bekommen hätte. Aber ich denke, die Menschen waren vielleicht auch neugierig, wie es eine Frau in diesem Amt schaffen kann und machen kann. Und dadurch, dass ich, wie bereits gesagt, in der Gemeindeverwaltung bereits tätig war und auch sonst in mehreren Gremien in der Gemeinde mitgearbeitet habe, haben mich die Menschen eigentlich schon gekannt und haben mir einfach das Vertrauen geschenkt. 20 Bürgerinnen und Bürger mehr als meinem Gegenkandidaten.
Die anderen Mal ist es dann ja anders gekommen, da hatten Sie einen größeren Vorsprung. Diese Gegenkandidatin haben Sie dann zu Ihrem Stellvertreter gemacht. War das schwierig? War die Entscheidung schwierig, weil Das ist nicht selbstverständlich. Und ich denke mir, das kann auch zu Spannungen führen, das kann auch blöd ausgehen, so wenn ein, je nach Gegenkandidat und Konkurrent und dann verliert man und dann wird man noch der Vize. Wie war das? Lassen Sie uns da noch ein bisschen Moment drauf schauen.
Ja, wir hatten damals keine einfache politische Situation in unserer Gemeinde und meine große Aufgabe war, hier ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kräften zu schaffen. Da habe ich einfach die Entscheidung getroffen, dass ich meinen Gegenkandidaten mit ins Boot geholt habe und dadurch auch, weil natürlich 20 Stimmen, kann man sagen, die Hälfte haben ihn gewählt und die Hälfte haben mich gewählt. Ich muss ja Bürgermeisterin für alle sein und aus diesem Grund dachte ich, das wäre wirklich ein Zeichen, dass man die gesamte Bevölkerung gemeinsam vertreten kann.
Und ist gut gegangen.
Ne? Und ist gut gegangen, ja. Wir hatten damals SVP intern verschiedene Gruppierungen und der Gemeindeausschuss, der ja aus 5 Personen besteht, der ist dann aus 2 von der einen Gruppe und aus 2 von der anderen Gruppe und der Walter Clementi, der damals die Bürgerliste vertreten hat, der ist dann auch in den Ausschuss gekommen, also den habe ich auch in den Ausschuss geholt und wir hatten wirklich ein gutes Auskommen und ich bin überzeugt, dass das wirklich damals der richtige Schritt war.
Sie haben es jetzt eben selbst auch mit den Begriffen so angesprochen, die einen und die anderen. Deshalb auch die Frage davor beim Entweder-Oder. Montan war ja wirklich, ich sage jetzt mal zerstritten, aber es hat wirklich diese 2 Gruppierungen gegeben innerhalb der SVP, aber das war quasi das ganze, fast das ganze Dorf. Worum ging es eigentlich? Vielleicht, um es jemanden aus dem Pustertal zu erklären, wieso die einen, wieso die anderen, was war da der Konflikt in diesem Dorf auch, den Sie dann ja, glaube ich, das getraue ich nicht zu sagen, geschafft haben, zusammenzuführen dann wieder.
Genau, also ich kann schon sagen, das ist mir wirklich gelungen und auf das bin ich stolz, dass wir eigentlich seit dem Jahr 2010 eine harmonische Stimmung auch innerhalb der Gemeindeverwaltung, die sich natürlich dann auch aufs Dorf übertragen hat. Damals, ja, diese Konflikte gehen schon weit zurück in die 80er Jahre, wo ich noch lang nicht Montanerin war und deswegen auch nicht so einen ganz tiefen Einblick in diese alten Konflikte habe. Hat mich auch nie interessiert, muss ich sagen. Ich bin froh, dass mir da auch meine Familie immer beiseite gestanden ist, um einfach die Kraft zu haben, dieses Vorhaben anzugehen. Und ja, ich glaube, dass es recht gut gelungen ist.
Ist vielleicht besser, wenn man nicht alles weiß.
Bin ich
oder
auch
wenn man
der Meinung.
Wirklich, so wie sie dann von außen gekommen ist, man könnte meinen, es ist vielleicht schwierig, gar keine gebürtige Montanerin, das geht ja nicht als Bürgermeister, aber manchmal ist es dann wirklich besser.
Genau.
Wobei sie schon lange in Montan waren.
Ja, ich war dann seit 1988 in Montan. Aber das ist sicher nicht schlecht, wenn man nicht alle Hintergründe so bis ins letzte Detail kennt, um einfach ganz ohne Vorurteile in die Arbeit zu gehen.
Oder die ganzen Familienzwistigkeiten oder die Familie gegen die andere, wie es in Dörfern oft so ist, wenn man nichts weiß, kann man mit allen gleich umgehen.
Obwohl die Herrgroßte, sagen wir so, natürlich auch immer wieder mal Thema war. Aber ich glaube, heute sind wir mittlerweile schon auf einem Punkt angelangt, wo man die Qualifikation einer Person oder den Einsatz einer Person sieht und nicht mehr unbedingt, wo sie herkommt.
Was sagen Sie heute? Sind Sie, ich bin Montanerin oder ich bin immer noch gebürtige Eggentalerin, wenn man Sie fragt?
Also ich bin Montanerin, wenn man mich fragt, ja. Ich bin Montanerin, obwohl ich immer noch sehr verbunden bin, auch mit dem Eggental, auch arbeitsbedingt, wo ich noch meine Geschwister habe und viele Freunde habe, die ich auch immer wieder am Berg oder beim Skifahren treffe und was mich natürlich sehr, sehr freut. Aber im Grunde genommen bin ich Montanerin.
Ja gut, Sie haben mehr Zeit Ihres Lebens in Montan gelebt als im Eggental.
Ja, stimmt.
Also von seiner ist verjährt die Herkunft.
Stimmt.
Wann haben Sie sich aber eigentlich das erste Mal so richtig politisch engagiert? Erst in der Gemeinde dann oder schon vorher?
Ja, also ich war schon im Eggental, auch bei der jungen Generation schon dabei, also als Mitglied, und da hatten wir eine recht nette Gruppe. Aber so richtig politisch engagiert habe ich mich dann erst in Montan, wie mich der damalige Ortsobmann Christoph Mach so quasi überredet hat, bei den Gemeinderatswahlen mitzumachen, was für mich eine riesengroße Überraschung war, weil ich eigentlich an das nie gedacht hätte. Und anfangs habe ich natürlich gesagt, bitte, das ist nichts für mich. Und dann, ja, nach mehreren Gesprächen und guten Überlegungen habe ich mir gedacht, ja, warum nicht, wag mal was Neues. Und dann ist es auf Anhieb eigentlich recht gut gelungen, schon bei der ersten Wahl. Da kam ich natürlich nur unter Anführungszeichen in den Gemeinderat. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt bist du im Gemeinderat, aber so irgendwas Konkretes möchte ich schon angehen in meiner Gemeinde. Habe mich dann mit meinem Vorgänger, mit dem Amort Luis, eben abgesprochen, und der hat mir dann eigentlich auf Anhieb mehrere Aufgaben übertragen, so die typischen Aufgaben, die ich damals ja auch aufgrund meiner kleinen Kinder schon sehr gut kannte. Und das war natürlich dann die Vertretung der Gemeinde in der Schule und im Kindergarten, und wo ich eigentlich schon sehr viele positive Akzente setzen konnte. Und wir haben damals die Schule umgebaut, haben damals die Gemeindebibliothek errichtet, haben damals den Schülertransport verbessert, die Schülermensa aufgebaut und eigentlich schon einige Akzente gesetzt, die auch das Leben in diesen Bildungseinrichtungen verbessert haben.
Das heißt, man kann durchaus vielleicht auch eine Botschaft an viele Räte draußen, man kann auch als unter Anführungszeichen einfacher Gemeinderat, Gemeinderätin sehr vieles tun und auch aktiv werden. Da muss man nicht nur diese paar Sitzungen im Jahr absitzen.
Sehr wohl, ja, das stimmt. Und ich habe dann auch während meiner Zeit als Bürgermeisterin immer wieder auch einfache Gemeinderäte mit verschiedenen Aufgaben betraut. Und das hat jetzt auch mein Nachfolger Leo Tiefenthaler gemacht, um einfach auch den Gemeinderat aufzuwerten und die Arbeiten in einer kleinen Gemeinde, wie es Montan mit 1700 Einwohnern ist, ist vielfältig, weil der Beamtenapparat ist ja relativ beschränkt, und folglich sollten eigentlich die Verwalter und mit Hilfe auch der Gemeinderäte sehr viel auch selber schaffen.
Weil in Wahlkämpfen hört man ja oft, dass wenn verzweifelt nach Kandidatinnen, Kandidaten gesucht wird, dann hört man oft, wie man auch überredet wurde im Sinne von, das sind ja nur ein paar Sitzungen zu machen, das ist ja so. Nein, wenn schon, dann richtig, und man kann auch aktiv sein. Man muss nicht im Ausschuss sitzen.
Stimmt,
es ist wichtig, weil Sie sagen, Aufwertung vom Gemeinderat, man kann sehr viel tun.
Man kann sehr viel tun, auch als einfache Gemeinderätin, einfacher Gemeinderat. Und ich glaube, das ist für die Zukunft sicher auch eine Botschaft, dass man nicht nur diese 5 Gemeinderatssitzungen im Jahr absitzen muss und eigentlich von der Verwaltungstätigkeit in dem Sinne dann nicht allzu viel mitbekommt, außer die Berichte des Bürgermeisters. Man ist wirklich dann ganz anders involviert in die Gemeindepolitik.
Hatten Sie, weil Sie das jetzt ein bisschen beschrieben haben, Ihren politischen Werdegang, gab es für Sie auch, ich will nicht sagen Vorbilder, das ist oft nicht der richtige Begriff, aber so politische Persönlichkeiten, Frauen wie Männer, an denen Sie sich vielleicht oft auch orientiert haben oder die eine Inspiration waren? Oder ist man in der Gemeindepolitik eh so im Alltag drinnen, dass man jetzt nicht groß?
Ja, ich denke eher, dass man in der Gemeindepolitik mit dem Tagesgeschäft beschäftigt ist und da eigentlich nicht sich an große Vorbilder der großen Politik orientiert. Natürlich, der damalige Landeshauptmann Luis Durnwalder hat mir immer imponiert, vor allem durch seine Bürgernähe, der wirklich für jeden ein offenes Ohr hatte. Und ja, da habe ich mir schon manchmal gedacht, sowas müsste ich auch schaffen oder wäre natürlich schön, wäre optimal, wenn ich das schaffen würde, wirklich für jeden, der mich braucht, da zu sein.
Dann sind Sie auch manchmal bei ihm in der Sprechstunde, frühmorgens um 4 Uhr?
Natürlich, war ich auch. Also wir hatten nur wenige Male, aber einige Male musste ich wirklich, ja, um 4 Uhr früh nach Bozen. Ja, genau.
Und mussten lange anstehen? Oder
ja, natürlich. Ja, natürlich. In der Kälte draußen. Aber die Themen für die Gemeinde waren so wichtig, dass man das natürlich
dann. Es war wahrscheinlich immer auch ein kleines Bürgermeistertreffen, oder? Also ich denke, es sind ja viele Bürgermeister vom ganzen Land da auch gewesen, die man sonst vielleicht nicht gesehen hätte.
Genau, in frühmorgens am Landhausplatz hat man dann natürlich auch ganz interessante und nette Gespräche untereinander geführt.
Ja. Hat auch einen sozialen Effekt.
Ja, ja.
Gibt es, wenn Sie vielleicht manchmal auch zurückdenken, so Entscheidungen, die Sie im Laufe dieser 15 Jahre, nehmen wir die Bürgermeisterinnenjahre her, getroffen haben, die Sie sehr, also Entscheidungen, die Sie sehr geprägt haben, die sehr wichtig waren, obwohl Sie jetzt vielleicht gar nicht so groß im Rampenlicht waren oder ein Thema gar nicht so die Schlagzeilen gemacht hat, vielleicht nur in Ihrer Gemeinde, wo Sie sehr viel für sich mitgenommen haben.
Ja, zum Beispiel hatten wir damals 2 Dorfblätter. Auch da habe ich versucht, eine Einigung zu finden. Und es ist uns dann gelungen, aus diesen 2 Blättern eines zu machen.
Vielleicht muss man dazu sagen, was interessant ist, ein Gemeindeblatt ist von der Opposition gemeinsam gemacht worden. Das muss man sich vorstellen, Grüne und Südtiroler Freiheit, also die eigentlich nicht zusammenpassen, die haben das gemacht. Und das andere Gemeindeblatt hat die Gemeindeverwaltung selbst herausgebracht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Stimmt, genau. Und natürlich haben wir uns schon dann gemeinsame Regeln gegeben und in der Zwischenzeit ist es also eigentlich schon von allen Anfang an ein wertvolles Informationsblatt für die ganze Bevölkerung geworden und vor allem auch für die Vereine, die ja ihre Beiträge darin veröffentlichen, war das natürlich eine sehr große Erleichterung, weil dann hat vorher ja
nicht in welchem Stress,
genau. Ich glaube, das war wirklich keine große Aktion und mit
aber
keinem Geld verbunden.
Und wie bitte? Wie haben Sie es geschafft?
Ja, mit Gesprächen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben diesen Versuch gestartet und waren eigentlich schon überzeugt von allen Anfang an, dass das klappen muss. Und natürlich hat die Gemeindeverwaltung auch den Beitrag zur Verfügung gestellt.
Wer hat es danach geführt?
Das Montaner Dorfblatt ist weiterhin von dem Verein Montaner Dorfblatt geführt worden bis heute. Genau. Und die Gemeinde hat natürlich so viel Platz, wie sie braucht, um ihre Informationen an den Bürger zu bringen und
jede
abzudrucken.
Jede Partei auch und jeder Bürger, der
so ganz ein genau. Dorfblatt ist. Ja. Also wir haben von Leserbriefen und von von Beiträgen, die also das Zusammenleben eventuell nicht gerade fördern würden, haben wir immer abgesehen. Aber es ist eigentlich kaum mal eine Situation gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt das können wir nicht drucken lassen oder ich bin dann auch, habe natürlich immer sehr, sehr viel selbst geschrieben, bin auch da so richtig reingewachsen und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war immer eine sehr große Arbeit, weil nachdem es jeden Monat erscheint.
Immer noch.
Dieser Redaktionsschluss, der war immer da.
Der ist immer zu früh.
Ja, der ist immer zu früh und dann immer im letzten Moment und dann natürlich oft bis spät. Also ich habe mir immer Notizen gemacht, was ich bringen möchte und dann natürlich einen Tag vor Redaktionsschluss hieß es dann Stunden über Stunden schreiben, aber mir hat es Spaß gemacht.
Und aber jedes Monat, das ist wirklich beachtlich, weil normal viele Gemeinde-Dorfblätter kommen so 2-3 Monats Rhythmus. Mhm. Jeden Monat ist nicht schlecht.
Wobei ich oft auch mitbekommen habe, dass die Bürger vieles nicht so genau lesen. Dann wird man über Themen angesprochen und gefragt, ja, was ist da und los und so weiter. Ja, hast du das Dorfblatt nicht gelesen? Na, habe ich nicht gelesen.
Ja. Und dann hast du wieder mangelnde Transparenz, man wird nicht informiert.
Ja, ganz genau.
Wenn man es macht, macht man es nicht recht.
Nicht recht.
Aber weil Sie das mit diesen Gemeindeblättern ansprechen und das gut ausgegangen ist und für die Dorfgemeinschaft schon sehr wichtig war, gab es auch ein Projekt, wo Sie heute sagen würden, das würde ich anders machen?
Eigentlich nicht. Eigentlich war ich immer sehr überzeugt von meinen Entscheidungen. Meinen Entscheidungen, also man muss sagen, die basieren ja auf Teamarbeit und man hat ja ein vertrautes Team um sich. Und man hat ja den Gemeinderat, also heutzutage ist es ja nicht so, dass der Bürgermeister die Entscheidungen trifft. Natürlich ebnet man den Weg, beziehungsweise versucht man, die eigene Überzeugung durchzubringen dann. Aber natürlich sind das nicht Entscheidungen, die alleine getroffen werden. Das ist Demokratie und soll auch so sein. Aber ich würde heute sagen, dass ich eigentlich nicht unbedingt etwas anders machen würde.
Gibt es... Sie haben es zu Beginn ein bisschen angesprochen. Hürden oder Schwierigkeiten, vielleicht auch Erwartungen, die man in der Gemeindepolitik, auf die man in der Gemeindepolitik trifft, wenn man Gemeindepolitik macht, vor allem so ein Bürgermeisterinnenamt ausübt. Vor allem, ich denke, Gemeindeebene ist nochmal anders. Ich glaube, vielleicht sogar noch das härtere Pflaster teilweise als Landespolitik, weil man ja tagtäglich die Menschen auf der Straße trifft, für die man arbeitet. Da kommt man ja fast nicht aus. Aber mit welchen Schwierigkeiten, Herausforderungen hat man in der Gemeindepolitik zu rechnen als Politikerin?
Wie Sie schon gesagt haben, basiert das Geschäft Gemeindepolitik wirklich auf der untersten Ebene mit der Basis, mit den Bürgerinnen und Bürgern tagtäglich. Jeder und jede haben Erwartungen, vor allem auch im persönlichen Bereich. Und wenn, weiß ich was, ein Projekt oder was ansteht, da erwartet man sich dann von der Bürgermeisterin und vom Bürgermeister, dass es immer eine Lösung gibt, die für die Privaten annehmbar ist. Es ist aber nicht so. Es ist leider nicht so und man muss sich ja an den gesetzlichen Rahmen halten. Das ist dann für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger natürlich nicht leicht zu verstehen. Aber es ist auch die Aufgabe einer Politikerin, das dann ganz klar zu kommunizieren, weil mit diesen Aussagen, ja, wir werden schon schauen, ist es halt oft nicht getan. Mhm. Natürlich, man versucht jedem zu helfen, vor allem auch im sozialen Bereich, wo wirklich manchmal Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Hilfe brauchen und wo man dann aber schon oft imstande ist, durch Kleinstarbeit zu helfen, was natürlich dann auch alles im Verborgenen passiert und diskret passiert. Und das sind auch so Momente, Glücksmomente für eine Politikerin. In dem Falle Verwalterin, also ich sage immer, eine Bürgermeisterin ist mehr eine Verwalterin der eigenen Gemeinde als eine Politikerin.
Mhm. Vielleicht zwei Punkte, um hier einzuhaken. Was muss oder sollte eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister unbedingt mitbringen? Vielleicht viel ist doch verwalterisches, politisches Handwerk, das man sich aneignen kann, studieren kann, aber gewisse Fähigkeiten, Kompetenzen, Eigenschaften vielleicht sind dienlich, förderlich, wenn man sie mitbringt.
Ja, das stimmt. Eben die Verwaltungsarbeit kann man lernen. Ist natürlich von Vorteil, wenn man schon etwas an Erfahrung im Verwaltungsbereich mitbringt, wie es auch bei mir der Fall war. Aber was ganz wichtig ist, dass man offen ist für Neues, für die Bedürfnisse der eigenen Leute, weil es ist wirklich tagtäglich, kommt etwas Neues auf den Tisch. Das kann man im Vorfeld nicht gelernt haben und man muss sich einfach der täglichen Situation dann stellen und eine Offenheit und demgegenüber ist natürlich von großem Vorteil und dann die Freude für die Menschen etwas zu bewegen, die Freude mit den Menschen zu sein und einen gewissen Ehrgeiz und eine gewisse Energie, die Sachen anzupacken, sind natürlich auch vom Vorteil.
Vom Vorteil, ja. Oder nicht hinderlich zumindest. Was glauben Sie, was war oder ist auch immer noch Ihre größte politische Stärke immer gewesen in diesen Jahren?
Meine größte politische Stärke ist, glaube ich, die Teamfähigkeit gewesen, dass wir imstande waren, etwas auf den Weg zu bringen und dann aber auch gemeinsam, auch mit den Oppositionsparteien im Gemeinderat weiterzubringen, auch auf einer Ebene, wo man sagen kann, dass es eigentlich eine relativ gute Zusammenarbeit diesbezüglich gab.
Sie haben davor angesprochen oder erzählt, manche soziale Geschichten auch oder soziale Aspekte in einer Dorfgemeinschaft, wo man als Bürgermeisterin vielleicht mal mehr mitbekommt als sonst die Menschen, was ja gut ist, wo man auch helfen kann oder sich ja helfen will, lernt man als Bürgermeisterin dann doch seine Gemeinde nochmal ganz neu kennen?
Ja, natürlich. Vor allem diese Aspekte, wo es Not gibt, wo es wirklich Schwierigkeiten gibt, hatte man, wenn man nicht in diesem Umfeld gelebt hat, vorher eigentlich keinen Einblick. Als Bürgermeisterin natürlich hat man, ja, kommen die Leute mit den verschiedensten Anliegen, Nöten und Sorgen ins Rathaus und man lernt die Gemeinde da wirklich ganz anders kennen, ja.
Waren Sie von einem Moment besonders überrascht, dass man gerade Sie als Bürgermeisterin damit, dass man zu Ihnen kommt? Oder haben Sie sich eh darauf eingestellt, dass da jetzt eben viele Menschen mit vielen verschiedenen Anliegen kommen?
Einerseits habe ich mich wirklich darüber gefreut, dass man so vertrauensvoll auch mit mir umgeht und dass man sich natürlich erwartet auch, dass ich mich dieser Probleme oder Anliegen annehme. Und das war eigentlich schon für mich sehr positiv. Ich habe mich gefreut über dieses Vertrauen. Mhm. Gerade aus diesem Grund habe ich mich immer so gut wie möglich eingesetzt und ja, was eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe eines Bürgermeisters gewesen wäre, habe ich mich trotzdem überall informiert und wirklich versucht, auch meinen Einfluss geltend zu machen, um eben dahingehend eine positive Lösung zu finden.
Aber haben immer gut geschlafen? Also es klingt vielleicht jetzt komisch, wenn ich das so frage, aber ist ja auch, Vertrauen ist schön, aber ist ja auch ein großer Druck damit verbunden und man ist gleichzeitig auch oberste Zivilschützerin, man ist wirklich für alles verantwortlich. Die Menschen erhoffen sich so, sie müssen jetzt meine Probleme, du musst meine Probleme lösen, was ja nicht geht immer. Also.
Genau, wie wir schon vorhin gesagt haben, geht das leider nicht immer. Der Druck ist schon sehr groß. Also ich habe nicht immer gut geschlafen, das muss ich zugeben. Man entwickelt zwar in der Zeit schon eine gewisse Gelassenheit, dass man vielleicht besser mit Situationen umgehen kann, aber man ist ja auch nur ein Mensch und ich konnte nie heimgehen und einfach alles abschalten, sondern ich habe mir die Themen auch manchmal mit ins Bett genommen und der Schlaf hat darunter schon manchmal gelitten.
Haben Sie mit der Zeit oder mit den Jahren gelernt, damit umzugehen?
Ja, also das hat sich im Laufe der Jahre schon sehr verbessert. Eben diese Gelassenheit, die eigentlich die Zeit mit sich brachte und wo man dann schon gelernt hat, damit umzugehen. Ja.
Ich habe jetzt einige Themen vorbereitet. Sie dürfen ein paar Themen ziehen, auf die wir sonst vielleicht nicht kommen würden, aber wir schauen mal, was drinnen steht. Ich lege die jetzt hier einfach mal her und Sie dürfen sich einen aussuchen. Wenn wir nicht alle schaffen, ist egal.
Vereine.
Schön. Ein Dorf besteht ja aus vielen Vereinen. Wie geht man damit um? Jeder Verein hat auch seine Interessen, seine Anliegen. Ist nicht selbstverständlich, dass es viele Vereine gibt. Welche Rolle spielen Vereine für eine Dorfgemeinschaft und wie muss eine Bürgermeisterin das handeln, damit das ganze Dorf dann auch davon profitiert?
Ja, also Montan hat ein sehr reges Vereinsleben. Wir hatten damals bei der Pandemie dann wirklich bedenken, ob das dann hält oder wieder genauso startet, was effektiv dann der Fall war. Und ich bin einfach überzeugt, dass die Vereine die tragende Säule einer Dorfgemeinschaft sind. Mittlerweile haben wir auch durch das rege Bauwesen, auch in Montan, Familien, die von Nachbarsgemeinden oder von auswärts hergezogen sind. Und immer wieder stelle ich mit Freude fest, dass auch von diesen Menschen einige den Anschluss zum Dorfleben durch die Vereine suchen, und was natürlich ein sehr, sehr positiver Aspekt ist. Und als Bürgermeisterin, ich habe das Referat Vereine immer selbst betreut. Natürlich ist es dann gerade in der Zeit, wo die ganzen Vollversammlungen sind, etwas zeitaufwendig. Aber ich bin immer gerne bei den Veranstaltungen der Vereine dabei gewesen. Natürlich mit den Hauptvereinen, wie vor allem die Feuerwehr, die sowieso als Zivilschutzorgan die Bürgermeisterin als sozusagen Vorgesetzte hat, aber auch alle anderen Vereine, Musikkapelle, die Schützen, die Sportvereine, der Familienverband, der KVW und die sozialen Vereine. Also die waren mir immer ein sehr großes Anliegen. Ich glaube, man hat da schon auch meine Unterstützung gespürt, und natürlich dann hat man die Vereine finanziell durch die Beiträge unterstützt, wo man konnte, was halt das Gemeindebudget hergibt. Und ja,
man hat dann immer die klischeehaften Vorurteile wahrscheinlich, so gewisse Bauernbundorganisationen, die können das dann ja ganz gut, die sind da ja dann immer sehr gut organisiert, die dann vielleicht auch versuchen, aber mehr über einen Gemeinderat, je nachdem wer vertreten ist, genau, dann natürlich genau seine Interessen.
Da gibt es eben neben den Vereinen natürlich auch die Verbände, wie zum Beispiel Bauernbund, Tourismus, HGV, und die dann schon auch versuchen, bei den jeweiligen Themen, die auch diese Bereiche betreffen, dann mit der Gemeindeverwaltung im Gespräch zu bleiben und im Kontakt zu bleiben, um deren Interessen zu so gut wie möglich vertreten zu haben. Ich denke, jetzt gibt es zum Beispiel bei der Verordnung zum Bettenstopp, und da haben wir natürlich schon auch mit den Interessenvertretungen eng zusammengearbeitet, um eine Lösung, die dem Gesetz entspricht, aber wo man einen kleinen Spielraum als Gemeinde hat.
Bettenobergrenze, ja, sagt
genau.
Man ja.
Bettenobergrenze,
nicht Stopp.
Stopp, ja.
Aber
genau,
hat momentan zu viele Betten, glaube ich nicht,
nein,
oder? Nein,
nein, nein, zu wenig. Wir sind wirklich ein Tourismusgebiet, das noch große Chancen hätte. Und
das heißt,
ja, aber es braucht natürlich auch immer die entsprechenden Unternehmer.
Und Investitionen, und ja. Aber wird ein bisschen gebaut? Gibt es ein paar Betten, die gebaut werden?
Im Tourismusbereich, ja. Urlaub auf dem Bauernhof ist ja natürlich sehr gefragt im Moment. Und da werden schon einige, auch zurzeit werden einige Investitionen in diese Richtung gemacht. Und aber Montan hatte früher mal viel, viel mehr Betten. Da gab es größere Ferienhäuser, die vor allem so Jugendgruppen aus Deutschland untergebracht haben, und die mittlerweile eigentlich alle aufgelassen wurden. Also Montan hat viele Betten verloren. Aber wie gesagt,
also ja, Geheimtipp. Montan ist ein Geheimtipp.
Ja, also wenn Sie als Bustertalerin haben natürlich eine andere Realität, was Tourismus betrifft, und bei uns ist es wirklich noch sehr, sehr bescheiden. Wir haben einen, vor allem an diesen traumhaften Herbstwochenenden, sehr viel Tagesgäste, die Spaziergänge, Wanderungen in unseren Gebieten machen, und ja, aber ansonsten hätten wir schon noch Potenzial.
Aber ist es oft schwierig gewesen für Sie, weil wir diese Verbände, vor allem die Vereine weniger, Organisationen, als Bürgermeisterin da immer überparteilich, unabhängig, ist das oft schwierig gewesen, also diese neutrale Position als Bürgermeisterin einzunehmen und sich nicht vereinnehmen zu lassen?
Ich habe mich da eigentlich nicht schwer getan. Ich habe fernab von Parteidenken und so weiter immer versucht, die beste Möglichkeit für unser Dorf zu finden oder die beste Entscheidung für unser Dorf zu treffen. Und eigentlich war das für mich keine Schwierigkeit in diesem Sinne.
Mhm. Weil wir jetzt ein paar Mal das Eggental angesprochen haben, wie sind Sie aufgewachsen?
Also ich bin im Eggental, im kleinen Weiler Raut aufgewachsen, der gehört zur Fraktion Ecken, Gemeinde Deutschnofen, in sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin dort zur Volksschule gegangen. In Raut hatten wir damals noch eine Grundschule.
Ja, ich wollte sagen, wie groß war die?
Ja, also wir vielleicht 50 Einwohner oder ja, 100 Einwohner damals waren. Ja, auf jeden Fall gab es dann auch Schuljahre, wo alle 5 Klassen in einer Klasse untergebracht waren. Und ich kann mich noch so gut erinnern, in der 5. Klasse, da hatten wir einen Lehrer, einen Alleinerlehrer, der gerade die Schule abgeschlossen hatte und es war seine erste Lehrerstelle. Ich war so stolz, dass ich ihm dabei helfen konnte bei der Betreuung der Kleinen, der Erstklässler und Zweiklässler. Damals hat man ja noch dieses Studienbüchlein bekommen. Dort sind dann halt so Bewertungen hineingeschrieben worden. Und dieser Lehrer, Peter Ebner, der hat dann hineingeschrieben, Monika ist eine große Stütze für diese fünfklassige Schule und sie hätte das Zeug zur Lehrerin.
Schön, ja, haben Sie schön. Das Büchlein noch?
Das habe ich noch, ja.
Toll.
Das habe ich noch. Das habe ich erstmal auch meinen Söhnen gezeigt und ja, das ist wirklich so eine nette Erinnerung.
Ja. Ja. Hätte Sie das interessiert dann auch? Ich sage mal, Lehrerin oder irgendwie so im...
Eigentlich nicht unbedingt. Später, wie ich junge Mama gewesen bin, da habe ich mir schon manchmal gedacht, wärst du Lehrerin geworden, dann wäre vieles einfacher. Du wärst zu Hause, wenn deine Kinder zu Hause sind. Aber wie es darum ging, Oberschule zu wählen, da ist dann doch immer das Kaufmännische, das Wirtschaftsseite stärker gewesen.
Das heißt, genau. Dann hatte dieser junge Lehrer sie ein bisschen falsch eingeschätzt.
Ja, genau. Genau,
Wie kann man sich das vorstellen als junges Mädchen in diesem Raut? Hatten Sie Träume? Hatten Sie Vorstellungen, wenn Sie mal groß sind, was alles passieren wird?
Ich glaube, ich bin wie jedes andere Mädchen aufgewachsen mit 5 Geschwistern, wo wir in einfachen Verhältnissen, wo jeder jedem dann helfen musste und auch die Eltern dann berufstätig waren. Und wir hatten auch eine kleine Landwirtschaft, wo wir dann im Sommer über, solange wir nicht arbeiten gehen durften, wobei man früher arbeiten gegangen ist, also auch früher als man durfte, sagen wir so, über den Sommer. Und da sind wir mit den Kühen auf die Weide und also wir mussten mithelfen und ich glaube, das hat uns alle geprägt, dass man da wirklich auch Werte mitbekommt, dass man nicht alles geschenkt bekommt, sondern dass man dafür auch arbeiten und seinen Beitrag leisten muss. Und ansonsten hatte ich schon, auch in Raut gab es auch Nachbarsmädchen, mit denen ich dann eng befreundet war. Und dann kam auch das Skifahren bald und das war dann eine meiner großen Hobbys. Und
man hat mir erzählt, Sie sind wirklich begeisterte Skifahrerin.
Ja, genau, heute noch, ja. Mittlerweile mache ich auch sehr gerne Skitouren, aber ich fahre immer noch sehr gerne Ski. Habe damals dann auch die Skilehrerprüfung gemacht.
Ehrlich?
Ja, und war Gründungsmitglied der Skischule Oberecken und habe dann dort...
Lange Kurse auch gemacht dann, oder?
Ja, also das erste Jahr dann...
Also die ganze, Kurs gehalten?
Ja, genau. Den ersten Winter nach der Skilehrerprüfung, da hatte ich dann auch die Matura hinter mir, habe ich dann eine Saison als Skilehrerin gearbeitet, dann bloß während der Ferien und Wochenenden halt.
Genau. Und haben beim Skifahren Ihren späteren Mann kennengelernt.
Genau, so ist es, ja.
Und
genau.
Dein Eggental Skifahren war, oder wie war es? Sie haben es mir
so,
mal erzählt.
Ja, genau. Wir haben uns auf der Skipiste oder auf der Alm getroffen und kennen und lieben gelernt und...
Und da hat sie überredet, nach Montan zu ziehen.
Genau,
ist und dann länger die Sonne.
Auf jeden Fall. Ja, in Raut nämlich ist man nicht sonnenverwöhnt.
Ja, ich denke mir.
Meine Mama stammte, ist mittlerweile leider verstorben, aus Lengstein. Die ist dann nach Raut gezogen. Das war also schon ein großer Schritt und die hat dann immer gesagt, wenn man hier den Himmel sehen will, dann muss man gerade nach oben schauen. Also keine besondere Aussicht.
Ja. Was hat Ihre Mutter gemacht? Weil Sie haben gesagt, Landwirtschaft war sie...
Ja, meine Mutter, die ist ins Eggental gekommen, weil sie dort auf einem Hof gearbeitet hat, hat meinen Vater kennen und lieben gelernt. Sie war dann natürlich als Mutter von 6 Kindern immer zu Hause, aber hat dann ab und zu auch mal, dann wie wir größer waren, eine Saison in Oberecken gemacht, im Gastbetrieb und so. Und mein Vater... Der war begeisterter Straßenarbeiter. Also der hat es nie erwartet, bis endlich der erste Schnee fällt, damit er mit seinem Unimog und mit seiner Schneefräse losstarten konnte. Genau.
Wer hat Sie denn mehr geprägt, wenn man das so sagen kann? Ihre Mutter oder Ihr Vater?
Meine Mutter.
Warum?
Meine Mutter war ein... Mensch, der imstande war, uns Kindern das mitzugeben, was man fürs Leben braucht. Sie hat sich immer sehr um uns gekümmert und die Mama war bis zum Schluss die Bezugsperson in meinem Leben. Ja. Mhm. Wie ich dann auch weggezogen bin aus Raut. Also ich habe noch eine Schwester und eben 4 Brüder. Und
wo sind Sie von den 6? In welcher
In welche Richtungen?
Welche Nummer sind Sie von den 6?
Ich bin die zweite. Die zweite. Und meine Schwester ist einige Jahre jünger, aber wir haben wirklich ein sehr, sehr enges Verhältnis. Dadurch, dass wir eben nur 2 Mädchen waren und 4 Buben, da mussten wir natürlich uns immer etwas durchsetzen wehren.
Da lernt man viel wahrscheinlich.
Lernt man viel, ja. Und das habe ich vor allem auch in der Volksschule gelernt. Dort war ich als Mädchen alleine in der Klasse in meinem Jahrgang zum Großteil. Auch da musste ich mich durchsetzen lernen mit den ganzen Buben. Und das hat mich schon auch etwas geprägt. Mhm. Also ich hatte nie Angst oder Respekt von den Buben, sondern habe mich auch immer wohlgefühlt, wenn nur eine Gruppe mit Buben waren oder so. Das hat mir eigentlich nichts ausgemacht.
Aber kann natürlich, ist auch nicht hinderlich, wenn man dann so in dieser Männerwelt der Politik, die ist ja... immer noch ist und wenn man ein paar Jahre zurückgeht, noch mehr war. Wahrscheinlich war es von Vorteil, wenn Sie da von klein auf sich zu wehren mussten.
Ja, das kann sein, dass das schon etwas bewirkt hat. Mhm. Stimmt.
Das ist ja alles noch nicht so lange her eigentlich. Aber man sieht, wie schnell sich doch das Land geändert hat. Auch Leute, die ganzen Umstände, wie wir heute leben, ist eigentlich schon ein Wahnsinn.
Es ist ein Wahnsinn, ja. Die Veränderungen während dieser 60 Jahre, die ich jetzt oder 66 lebe, also das ist schon unwahrscheinlich.
Wenn Sie jetzt wahrscheinlich sehen, wie Ihre Enkelkinder aufwachsen wo man sieht, was sich über die Generationen so hinweg in Südtirol getan hat.
Stimmt. Heute kann sich fast jeder alles leisten. Ich bin eben heute mit dem Zug nach Bozen gefahren, bin da im Zug gesessen und habe da beobachtet. Also da war im Abteil niemand, der nicht das Handy in der Hand hatte. Mhm. Also ich glaube, vor allem Internet und Handy hat eine sehr, sehr große Veränderung gebracht.
Haben Sie das auch gemerkt in der Arbeit, in der täglichen Arbeit als Bürgermeisterin? Also man sagt es immer mit dem Schlagwort Bürokratie, aber auch Digitalisierung, was sich da in den letzten Jahren getan hat und vielleicht wie sich das Amt auch verändert hat oder verändern muss.
Ja, auf jeden Fall. Die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken und sollte eigentlich dahin führen, dass die gesamten Abläufe etwas erleichtert werden und dass sich auch die Bürger leichter zurechtfinden.
Passiert das auch? dass es leichter wird?
Also ich habe das noch nicht festgestellt, das muss ich ehrlich sagen.
Das ist aber
ich bin natürlich schon jetzt von der älteren Generation, muss man sagen. Ich nutze das, weil ich es nutzen muss. Mhm. Aber ansonsten bin ich keine Freundin der digitalen Welt. Ich habe mich auch nie auf den Social Media bewegt. Das habe ich von allen Anfang an beschlossen, um mir nicht alles anhören oder ansehen zu müssen. Mhm. Ansonsten, ich nütze natürlich das Handy, weil es nicht mehr anders geht, sagen wir so. Aber und natürlich den PC und ganz, ganz klar.
Aber ist, wenn Sie sagen oder erzählen, dass diese Erleichterung, die doch sein sollte, durch diese Geräte, durch die Technologisierung, vor allem für Bürgerfreundlichkeit in so einem Amt, das aber nicht wirklich der Fall ist, dann ist dann schon zu überdenken, okay, was läuft falsch oder ist es zu kompliziert oder muss man sich einfach Zeit geben oder nicht alles auf einmal digitalisieren, weil man hat ja nicht nur mit der jungen Generation zu tun, sondern auch eben viel mit der älteren Generation.
Ja, ganz genau. Dazu gibt es ja im Moment diese Aktion der Digipoints in den einzelnen Gemeinden, wo auch wir uns als Gemeinde Montan beteiligt haben. Und die eigentlich von der Bevölkerung genutzt, aber auch eher wenig genutzt wird. Aber mir geht es auch so, ich bin etwas ungeduldig in diesen ganzen Geschichten und wenn da etwas nicht funktioniert, auch bei der Arbeit, also in meinem Job, den ich ja nach wie vor noch ausübe, also wenn ich mal irgendwo nicht weiterkomme, dann wird sofort jemand gerufen, also dann von den Jüngeren, ich bin ja weitaus die Älteste mittlerweile im Büro. Da wissen die schon, wenn ich...
Da muss dann schnell gehen.
Sind
Sie von Natur aus ungeduldig?
Oder von Natur aus ungeduldig.
Oder nur bei diesen technologischen Dingen?
Nein, eher von Natur aus ungeduldig, ja.
Haben
genau,
Sie auch
muss
nicht,
alles wachsen gehen.
Weil
ja.
Viele sagen, je länger Sie in der Politik sind, umso geduldiger werden Sie. Ist bei Ihnen nicht
Nein, das
passiert.
Ist bei mir eigentlich, diese Wendung hat es bei mir nicht gegeben.
Eher noch schlimmer geworden vielleicht?
Würde ich jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber halt ja, die Ungeduld und da bin ich schon mal auf die Palme gegangen, ja. Und weil man es einfach nicht verstehen kann. Und vor allem, wenn man aus der Privatwirtschaft kommt, arbeitet man in einer gewissen Geschwindigkeit und alles muss schnell gehen. Das muss man dann natürlich erst lernen, dass es in der öffentlichen Verwaltung einen langen Atem braucht. Deswegen ist es auch verständlich,
Warum ist die öffentliche Verwaltung dann so, ich sage es mal, träge?
Ja, weil einfach die Abläufe
zu komplex,
aber auch wenn ich jetzt entscheide, irgendeine kleine Anschaffung zu machen, dann muss das zuerst im Haushalt vorgesehen werden, müssen die Finanzmittel im Vorfeld gesucht werden, dann müssen die Beschlüsse gemacht werden, dann muss man erst sehen, ob es gewisse Genehmigungen braucht. Und bei Projekten, die mit Urbanistik und so weiter zu tun haben, da sind ja die Genehmigungsverfahren sehr träge. Dann die Beschlüsse und dann erst die Umsetzung. Also.
Wie haben Sie da überlebt mit Ihrer Ungeduld?
Ja, wie Sie sehen, habe ich überlebt und man lernt tagtäglich dazu. Aufgeben braucht man nicht, aber in gewisser Weise muss man sich fast ein bisschen fügen, weil es nicht anders geht. Ja. Genau. Aber schon schwierig, also da habe ich mir manchmal schon schwer getan. Und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, die haben dann das dann natürlich auch abbekommen. Mhm. Und das gibt es ja nicht. Und, ja.
Mhm. Das heißt, Sie können dann auch mal Ihre Wut freien Lauf lassen.
Ja, genau.
Hat die Zeit und diese Jahre in diesem politischen Geschäft, wo Sie aktiv waren, eigentlich kann man sagen 20 Jahre, 25 Jahre, verändert? Hat Sie dieses politische Geschäft verändert?
Also als Mensch bin ich dann, vor allem vor 15 Jahren, als ich dann Bürgermeisterin geworden bin, oder vor 15,5 Jahren, auf einmal ein Mensch, der im öffentlichen Leben steht, wo der private Bereich dann natürlich schon etwas in den Hintergrund gerät, beziehungsweise auch etwas leidet, da man ja natürlich sehr viel unterwegs ist und nicht mehr diese Zeit für sich und für die Familie hat. Also das prägt einen, verändert einen und prägt einen schon, ja, dass man eigentlich immer unter Beobachtung steht, so irgendwie auch, obwohl ich mir dann schon immer auch meine Freiräume geschaffen habe und einmal eine schöne Bergtour zu machen oder zum Skifahren zu gehen. Also die Zeit habe ich dann schon immer wieder gefunden. Aber es verändert die Persönlichkeit schon irgendwie, ja.
Ich denke mir, auf Landesebene ist es nochmal was anderes. So, weil man mit anderen Themen konfrontiert ist, weil man mit eben noch mehr in der Öffentlichkeit steht, aber auch in der Gemeindepolitik als Bürgermeisterin. Man ist ständig Bürgermeisterin, wenn man unterwegs ist, obwohl man vielleicht manchmal doch mehr Lust hat, ich bin jetzt einfach nur die Monika, ich bin die Mama, ich bin die Partnerin. Also das vielleicht unterschätzen auch die Bürgerinnen und Bürger manchmal, weil immer ist man, du bist immer dieselbe Person, aber trotzdem, in erster Linie sieht man das Amt oder sieht man sie als Bürgermeisterin, oder? Das ist nicht so einfach, das dann zu trennen für sich selbst.
Ja, das stimmt. Also ich denke mal, die engsten Freunde, für die hat sich eigentlich nichts geändert. Aber für den Großteil der Menschen im Dorf natürlich, wenn man sie trifft auf der Straße, natürlich wird vielleicht auch sogar irgendein Gemeindethema angesprochen. Also die Sprechstunde in einem Dorf ist überall. Die ist in der Bar, am Gehsteig, auf dem Sportplatz, bei der Raiffeisenkasse.
Ich dich gerade sehe.
Darf ich dich schnell was fragen? Könnte das oder könnte das andere? Und ich habe mir dann immer gedacht, so vermeidest du viele Termine zu machen in der Gemeinde, stimmt, und die Leute herzuholen und dir frei zu halten. Genau. Und so ist es. Und aber auch, was ich bei mir immer wieder beobachtet habe, ich habe dann oft auch übers Wochenende mal einen Spaziergang auf dem Gemeindegebiet gemacht und da entdeckt man dann immer etwas, das nicht in Ordnung ist. Ich glaube, meine Mitarbeiter haben dann schon immer gemerkt, wenn ich mal unterwegs war, dann am Montag hat es dann die Fotos gegeben, das wäre zu tun, das andere wäre zu tun, hier ist was kaputt und so weiter.
Nicht einfach mal zu Hause bleiben,
ja, am Wochenende. Genau, unter Ruhe geben.
Ja, aber auf deiner Seite gehört das ja dazu.
Ganz genau.
Weil Sie sagen, es hat doch geprägt und in der Persönlichkeit vielleicht das eine und das andere verändert. Um es mal anders auszudrücken, haben Sie sich einen Panzer zugelegt?
Panzer würde ich vielleicht als übertrieben finden, aber eine dicke Haut schon. Mhm. Eine dicke Haut schon, die aber doch noch etwas durchlässt. Weil man einfach das Wesen, mit dem man geboren wird, das kann man ja nicht so einfach weglegen. Aber natürlich eine dicke Haut, die kann man sich schon während der Jahre aneignen und schaffen, um einfach etwas gelassener mit den ganzen Herausforderungen umgehen zu können.
Ich finde das schön, wie Sie es jetzt beschrieben haben, eine dicke Haut, wobei Sie sicher schon davor eine dickere Haut hatten, wie so manch jemand anderer. Aber immer noch so, dass noch was durchdringt, dass nicht alles verhärtet. So, das ist ja auch so, diese Empathie, glaube ich, ist doch auch sehr wichtig.
Sehr wichtig, finde ich auch, ja.
Es wird ja dann oft, ich spreche jetzt vielleicht wieder aus Erfahrung von Landespolitikern, wo man oft, Emotionen sind ja fast nicht zugelassen, beziehungsweise werden als Schwäche ausgelegt. Wo manche sagen, ja, man darf ja keine Emotionen zeigen, zum Beispiel im Plenum des Landtages. Passiert doch ab und zu, das irritiert dann meistens, weil man von Politikern und Politikern dann doch immer diese perfekte Schablone irgendwo vor sich hat, müssen alles können, dürfen nichts Menschliches, keine menschlichen Regungen haben, keine Emotionen zulassen. Wie ist da Ihre Erfahrung oder ist das in der Gemeindepolitik dann doch ein bisschen anders?
Ich glaube, das ist in der Gemeindepolitik schon etwas anders. Mit Emotionen muss auch eine Politikerin leben können und vor allem leben dürfen. Mhm. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe ja vor fast mittlerweile 9 Jahren einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen und habe meinen Mann durch eine schwere Krankheit verloren. Das war dann eigentlich schon eine Zeit, wo ich natürlich auch Emotionen Also ich kam nicht aus, ich musste diese Emotionen auch zeigen. Die Leute haben das als menschlich gesehen.
Das war in der zweiten Legislatur.
Das war in der zweiten Legislatur, ja, das war 2017. Ich habe mir damals, wie er schwer erkrankt ist, eigentlich schon überlegt, ob ich zurücktreten sollte, um für ihn da zu sein für diese Zeit, weil wir wussten, dass es eigentlich nicht gut ausgehen wird. Dann war genau er der mich daran gehindert hat und gesagt hat, na Monika, das darfst nicht gehen, weil wenn ich nimmer bin, noch brauchst du das. Das hat mich auch sehr, sehr geprägt. Ich bin dann Bürgermeisterin geblieben und war imstande, diese schwere Zeit relativ gut zu durchleben, sagen wir so. Obwohl er mir natürlich heute noch tagtäglich fehlt, aber natürlich die Zeit heilt Wunden, aber in der Zeit, da habe ich auch gespürt, wie nahe mir die Menschen waren. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Und eigentlich hatte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, das Amt dann weiterzuführen. Und ich habe mir dann nur eine kurze Auszeit genommen. Da hat mich mein Vizebürgermeister gut vertreten. Aber eigentlich...
Aber Sie haben in der Zeit davor, wo er krank war, wirklich alles gemacht, gemanagt.
Ja. Ich war mal 2 Wochen mit ihm weg, als er im Ausland war, zu einer Operation. Aber dann habe ich eigentlich alles nebenbei gemacht. Und,
Wobei dann ja vielleicht eher die Zeit danach vielleicht dann nochmal anders schwierig war, kann ich mir vorstellen. Aber nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil.
Ja, genau. Die Zeit danach war nicht zu unterschätzen. Ich muss schon sagen, ich hatte meine Familie ganz nah bei mir, meine Geschwister, aber vor allem meine Söhne, die mir dann sehr, sehr geholfen haben, aber auch Freundinnen und Freunde, die mich sehr unterstützt haben. Und dadurch, dass ich mir gesagt habe, ich darf mich nicht hängen lassen und jetzt bin ich allein und ich muss mir mein Leben jetzt an etwas umgestalten und anders aufbauen. Aber gemeindemäßig habe ich wirklich die Kraft gehabt, weiterzumachen, ohne große Schwierigkeiten.
Das heißt, Ihr Mann hatte recht, als er sagte, Monika, mach weiter, weil das brauchst du.
Da hatte er recht, ja.
Und Sie haben dann absolut auch nochmal eben wieder kandidiert und... Ich finde schön, wie Sie gesagt haben, Sie haben durch die Dorfbevölkerung Kraft bekommen. Also das heißt, Sie haben gespürt, da ist der Rückhalt da und auch die Unterstützung da.
Genau, das stimmt. Und also mich haben einfach die Menschen getragen in dieser Zeit der tiefsten Trauer. Und jede hat mir Kraft gewünscht. Und ich habe einfach diese Kraft auch verspürt dann.
Und war für Sie dann klar, nochmal zu kandidieren? Das war dann irgendwie...
Ja. Genau. 2020 sind dann ja ein paar Jahre vergangen und für mich, da war ja die schlimme Zeit der Pandemie und eigentlich gab es da überhaupt ja kaum Wahlkampf, es war überhaupt niemand, der interessiert wäre, mir das Amt strittig zu machen, dann gab es eigentlich überhaupt wenig oder keine Überlegungen, da weiterzumachen und das war dann einfach so.
Die Wahl ist verschoben worden von früher auf den
Herbst.
Genau,
auf den Herbst verschoben worden. Und
einfach vorbeigehen lassen, diese Wahl.
Genau.
Aber Sie haben schon, wenn man so sieht, diese 15 Jahre Bürgermeisterin, sowohl persönlich als auch, weil Sie die Pandemie ansprechen, da gab es schon schwere Krisen, die Sie durchlebt haben und die Sie durchmeistert haben, wenn man das so sagen kann. Sie hätten noch mal kandidieren können. Die Regelung ist ja zum Schluss anders geworden durch das Regionalgesetz. Kleinere Gemeinden hätte man noch mal, die Mandatsbeschränkung ist gefallen, die 15 Jahre. Aber für Sie war klar so, das war jetzt gut und dabei belasse ich es. Oder haben Sie gehadert irgendwie oder
mit der Entscheidung? Nein, also ich habe keinen Moment damit gehadert. Also für mich war die Entscheidung, ich wusste ja, dass da was kommen würde und kommen sollte in Bezug auf die Aufhebung der Mandatsbeschränkung. Aber für mich war klar, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um abzutreten. Und ich glaube, das war gut so. Und auch nach 15 Jahren tut sicher der Gemeinde auch eine Veränderung gut. Vor allem für mich eben, ich bin jetzt 66 Jahre, wäre dann über 70, wenn ich nochmal weitergemacht hätte. Wer weiß, also wie lange man dann auch noch die Energie aufbringen würde.
Es genügt genügend Beispiele, die ewig weitermachen.
Ja, gibt es natürlich auch, aber für mich kam das nie in Frage. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir gedacht, mit 10 Jahren ist sicher Schluss und dann kamen noch diese 5 dazu. Und das war wirklich jetzt der geeignete Moment aufzuhören.
Wie haben Sie Ihrem Nachfolger gratuliert? Mit welchen Worten? Wie haben Sie ihn ins Amt geschickt,
also,
quasi?
Ja. Ja, am Tag nach der Wahl bin ich in die Gemeinde gekommen, habe ihm die Bürgermeisterkette überreicht. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, mit den Worten: herzlichen Glückwunsch, lieber Leo, und ich wünsche dir eine gute Hand für diese Aufgabe als Bürgermeister. Und wenn du mich brauchst für irgendwelche Informationen, oder bin ich immer da. Wir haben dann auch im Nachhinein eine relativ detaillierte Übergabe gemacht. Und ja, und wenn ich gebraucht werde, bin ich da.
Hat er Sie schon mal angerufen?
Ja, ja. Aber auch ansonsten werde ich immer wieder von Bürgerinnen und von Bürgern angesprochen und um einen Rat zu fragen oder so. Und das freut mich natürlich auch. So ist man irgendwie noch immer ein bisschen verbunden. Und ich sag, 15 Jahre ist eine lange Zeit, da kann man einfach die Gemeinde nicht abschalten. Also in meinem Kopf ist die Gemeinde immer noch da. Und ich muss mich natürlich dann manchmal ein bisschen zurückhalten, denn wenn ich spazieren gehe und was sehe, dann darf ich kein Foto mehr machen und verschicken. Und aber zum Spaß jetzt, ja. Aber es ist aber effektiv so.
Vermissen Sie etwas?
Eigentlich nein. Eigentlich nicht, ne? Weil an den Veranstaltungen und so weiter kann man ja als normale Bürgerin genauso hingehen, und jetzt sucht man
aber
sich natürlich.
Aber schaffen Sie das, hingehen und nicht sagen?
Ja.
Schon?
Ja, logisch. Okay. Ja, das ist kein Problem. Im Gegenteil, nicht immer etwas sagen müssen, ist auch ein Privileg.
Das stimmt, ja.
Und vor allem suche ich mir jetzt die Veranstaltungen aus, die ich gerne besuche, beziehungsweise wenn dann zwar eine Veranstaltung wäre, aber es ist ein wunderschönes Bergwetter, dann ziehe ich oft mal den Berg vor und so, ja. Mhm. Genau.
Lassen Sie uns noch einen Zettel ziehen.
Ja, machen wir.
Und dann kommen wir in die Schlussrunde.
Gut. Partizipation.
Partizipation. Ja, ich denke mir, in einem Dorf, in einer Gemeinde ist das ja nochmal anders als eben so auf Landes-, auf einer größeren politischen Ebene. Wie handelt man das? Hat sich vielleicht auch verändert?
Ja, es ist nicht einfach. Es ist zwar ein schönes Wort, diese Partizipation, aber es zu wirklich gut zu praktizieren, nicht einfach. Auf der einen Seite versucht man ja, alle möglichen Kommissionen einzurichten in der Gemeinde, die auch nicht vom Gesetz vorgesehen sind, um die größtmögliche Partizipation zu haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an einen Jugendbeirat oder Seniorenbeirat. Es ist dann schon schwierig, da die Leute zu finden, die sich bereit erklären, da mitzumachen. Aber vor allem dann, wenn man auch ein spezifisches Thema zum Beispiel auf dem Tisch hat, das die Jugend betrifft. Beispielsweise haben wir im letzten Jahr einen Beachvolleyballplatz errichtet in Montan, was eigentlich schon ein lang ersehnter Wunsch der Jugend war. Und dann haben wir dieses Projekt ausgearbeitet, wollten das mit der Jugend besprechen, vorstellen und so weiter, haben da zu einem Informationstreffen eingeladen. Und da sind halt nur 3-4 Leute gekommen, nicht? Also, ich will sagen, Partizipation ist ein großes Wort, wird überall gefordert, aber dann sich selber einbringen, was ja eigentlich Partizipation konkret bedeuten würde, da hapert's dann.
Mhm. Ja, einige Bürgermeister erzählen Ähnliches, wenn es um diesen Gemeindeentwicklungsplan geht, wo man zwar irgendwie versucht, aber ja, das Interesse, sich da selbst mal hinzubewegen zu einer Sitzung, zu einer Versammlung, schwierig.
Da muss ich von uns das Gegenteil berichten. Also wir wollten damals, wie wir gestartet sind mit dem Gemeindeentwicklungsprogramm, mittlerweile sind wir ja eine der wenigen Gemeinden, die es durchgezogen und genehmigt hat. Eben damals wollten wir eine Arbeitsgruppe einrichten aus den verschiedenen Gruppierungen, Altersgruppen, Männer, Frauen und Interessensgruppen von, ja, sagen wir mal, maximal 20 Leuten, damit man auch gut arbeiten kann. Da haben sich dann so viele gemeldet, dass wir schlussendlich eine Gruppe von 35 Leuten hatten. Und da hieß es dann schon 3 Tage, dreimal ja, mehr als einen halben Tag in Arbeitsgruppen zu arbeiten, die Ergebnisse zu präsentieren. Und dort ist eigentlich das Interesse schon da gewesen. Toll. Ja, da hat man eigentlich diesen partizipativen Prozess fürs Gemeindeentwicklungsprogramm relativ gut über die Bühne bringen können.
Vielleicht muss, ja, es ist schwierig zu sagen, wahrscheinlich Thema, Alter, was eine Rolle spielt, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, man
unterschiedlich,
gut, wenn man sich bemüht, ist ja schon mal eines. Montan ist ja, glaube ich, ein besonderes Dorf irgendwo. Es wird immer so gesagt, es sind sehr viele Persönlichkeiten, die aus diesem Dorf kommen. Ich will jetzt nicht sagen, den Ettore Tolomei als erstes nennen, aber stammt aus. Montan hat es ja oft genug irgendwelche Diskussionen gegeben, wie man damit umgeht.
Er hat in Glen, gewohnt, hat dort diesen Masotaler bis heute eigentlich im Besitz seiner Verwandtschaft ist und die dort leben und einen Weinbau und Eigenbaukellerei betreiben und ja, genau.
Eben, weil sie Wein sprach, natürlich Blauburgunder, Montan Blauburgunder kann man nicht wegdenken. Der heutige Bürgermeister, langjähriger Bauernbund-Direktor, wir haben Brigitte
Bauernbund Obmann.
Entschuldigung, und dann die Brigitte Fuppel, grüne Landtagsabgeordnete, einige Vertreter der Südtiroler Freiheit auch.
Also es ist Amot schon Luis als Alperia-Generaldirektor. Genau.
Sie kennen die Liste besser, wäre es noch so alles entsprossen aus...
Ja, das ist eigentlich, wir sagen immer...
HGV, glaube ich, auch.
Ja, wir hatten, wir haben viele und hatten viele Obmänner in Montan. Ist eigentlich interessant, unsere Nachbarsgemeinde Truden, die ja immer wieder auch, wir haben ja eine rege Zusammenarbeit, manchmal auch Konkurrenz und so weiter, wie es sich gehört, genau. Und da sagt man immer, Truden ist das Dorf der Künstler und Montan das Dorf der Obmänner. Das hat es immer so geheißen.
Es gibt keine wirkliche Erklärung dafür.
Ich würde sagen, nein, die Montaner werden schon ein emsiges und ehrgeiziges Volk sein wahrscheinlich.
Was ist Ihr Lieblingsplatz in Montan?
Der Lieblingsplatz in Montan sind die Pinzoner Äcker. Ich bin ja eigentlich eine Pinzonerin, also ich wohne in Pinzon. Da haben wir so die Montaner Äcker, das ist wirklich so ein idyllisches Platzl und wo man über das ganze Unterland sieht.
Schön.
Und ja, ist nett.
Und
ja.
Sehr sonnig wahrscheinlich.
Und sehr sonnig, ja. Und sehr sonnig, stimmt.
Gibt es etwas, Sie haben davor das Skifahren angesprochen, dass Sie begeisterte Skifahrer sind. Gibt es etwas, so ein anderes geheimes Talent, ich meine, Skifahren ist jetzt nicht so geheim, aber wo Sie sagen, das wissen die wenigsten Menschen.
Stricken tue ich sehr, sehr gerne und ich bin eine, kann ich wirklich mit Stolz sagen, eine Spezialistin in Norweger Musterstricken. Früher habe ich wirklich Norweger Pullover gestrickt und heute beschränke ich mich eigentlich auf Mützen, meistens Mützen oder ja, Stirnbänder, und aber am liebsten mache ich eben Norweger Muster.
Warum? Weil sie schwierig sind? Weil sie oder einfach schön sind? Oder sind
also erstens mal gefällt es mir sehr gut. Dann, ja, habe ich wieder angefangen. Jetzt heuer werde ich müssen wahrscheinlich ein bisschen, weil ich habe mir bei einem Bergunfall im September die rechte Hand gebrochen und dann werde ich jetzt müssen ein bisschen
nicht so schnell
die mit den Stricknadeln etwas langsam rumgehen müssen. Aber das ist etwas, was ich wirklich seit meiner Jugend gerne mache.
Immer,
Nächte
immer
durchgestrickt.
Ehrlich?
Ja, echt, ja.
Auch ein schöner Ausgleich, denke
schöner
ich mir.
Schöner Ausgleich, ja.
Gut, genau. Wahrscheinlich sind Sie jetzt nicht bei den Gemeinderatssitzungen drinnen. Könnte auch irgendwie was Beruhigendes haben, so denke ich mir.
Wenn ich mich an meine Oberschulzeit erinnere, da haben wir oft unter der Bank gestrickt. Also da waren wir aber schon mehrere in der Klasse.
War zu langweilig.
Ja, schaut so aus.
Was ich zum Schluss immer gerne frage, zum einen, welche Träume jemand hat, also welche Träume jemand vor allem auch außerhalb der Politik hat. Sie sind jetzt außerhalb der Politik, aber ich denke mir, dass man in jeder Situation und jeder Lebenslage, finde ich schön, wenn man Träume hat. Welche Träume haben Sie?
Ja, ich hoffe, dass ich gesund bleibe. Das ist natürlich das Wesentliche und um und auf, um auch die Träume verwirklichen zu können. Aber ich habe jetzt nicht allzu große Projekte vor, sondern möchte einfach die mir verbleibende Zeit so gut wie möglich auch mit meiner Familie und vor allem meine Enkelkinder, die mir große Freude bereiten, heraufwachsen sehen und sie vielleicht auch ein bisschen begleiten und der jungen Familie unterstützen können.
Meld sind und, Sie, die
Enkelkinder? Beide drei. Mhm. Beide drei gehen jetzt in den Kindergarten und ja.
Schönes Alter.
Schönes Alter, mhm. Ja, sehr schönes Alter. Ansonsten wünsche ich mir einfach Freunde um mich herum, ein einfaches, gemütliches, manchmal auch ein bisschen ein aufregendes Leben in unserem schönen Landl. Ich muss auch nicht durch die Welt reisen, und, mhm. sondern einfach unser Land, unsere Berge, unsere wunderschönen
Gebiete. Alles vor der Haustür ist.
Ja, genau, genießen können.
Was gibt Ihnen Hoffnung?
Hoffnung gibt mir, dass die jungen Leute heute zum Großteil viel Zuversicht haben, mhm. dass es doch eine gute Zukunft geben kann, dass es einfach zum Glück viele Optimisten gibt und nicht diese ganze Schwarzmalerei, Verschwörerei, und die ja auch sehr mhm. präsent ist. Überhand bekommt, sagen wir mhm. mal so. Mhm.
Frau Delva, ich danke Ihnen für das offene Gespräch, für Ihre Erzählungen und dass Sie die Zeit gefunden haben, nach Bozen zu kommen. Und alles Gute für das, was kommt.
Ja, danke vielmals. Also das war jetzt auch für mich ein sehr schönes Erlebnis, dieses Gespräch zu führen, alles wieder mal Revue passieren zu lassen. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut heute.
Sie könnten noch schnell einen Tipp abgeben oder einen Ratschlag, nennen wir es Ratschlag, für junge Frauen, die gerne gemeindepolitisch aktiv werden würden, sich nicht getrauen oder vielleicht auch nicht den nächsten Sprung wagen vom Gemeinderat in den Ausschuss. Vielleicht haben Sie einen guten Ratschlag.
Ja, ich würde sagen, Frauen, traut's euch, denn wir haben das Zeug dazu. Ich glaube, wenn wir dann den Schritt wagen, dann ist auch das Umfeld dazu bereit, uns zu unterstützen. Deswegen einfach sich trauen, ist es um und auf.
Und sich ins kalte Wasser stürzen.
Stürzen, genau.
Das war Aus der Blase. Mein Name ist Alexandra Aschbacher und meine heutige Gästin war Monika Delva Hilber. Vielen Dank zu Hause für das Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann man den Podcast hört. Auf bald.